ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast. Jederzeit für Sie in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wir sind an der kühlen Küste diesmal inzwischen Hamburg und Haiti mit Claudia Sarre. Auf Spitzbergen, das ist eine Inselgruppe ganz oben im arktischen Ozean, irgendwo zwischen Norwegen und dem Nordpol. Auf Norwegisch Svalbard, was so viel bedeutet wie kühle Küste. Spitzbergen besteht aus rund 400 Inseln mit nur ganz wenigen Menschen, knapp 3000 Einwohner, die mehrheitlich im Hauptort Longyearbyen wohnen. Im Sommer ist es dort immer hell, im Winter immer dunkel und sehr, sehr kalt, mit Temperaturen bis zu minus 25 Grad. Und natürlich mit Eisbären. Der Eisbär gilt als der König der Arktis. Sein Kopf bzw. sein Profil ist überall zu sehen, zum Beispiel auch auf dem lokalen Bier. Das sind zuerst mal die Facts. Mehr über Spitzbergen erfahren wir gleich von Michael Marek. Der nämlich war dort für uns. Hallo Michael.
Moin Claudia.
Spitzbergen, also sehr weit weg, derzeit sehr dunkel und sehr kalt. Warum bist du dorthin gereist?
Ja, genau deswegen. Spitzbergen ist ein Ort, der sich jeder Normalität entzieht. Es gibt kaum Menschen, du hast das erwähnt. Es gibt eine extreme Natur, ewiges Licht im Sommer, totale Dunkelheit im Winter. Man ist 1300 Kilometer nur entfernt vom Nordpol. Und gleichzeitig passiert dort sehr viel, politisch, gesellschaftlich, wissenschaftlich, aber auch kulturell. Und genau diese Spannung hat mich sehr interessiert. Einerseits Wildnis und Eis, Globalisierung andererseits, Klimaforschung, aber auch Tourismus, der dort stattfindet. Also Spitzbergen liegt zwar am Rand der Welt, aber ist auch wie ein Brennglas.
Im Moment reden ja alle von Grönland. Kann man denn Grönland und Spitzbergen vergleichen?
Ich würde sagen, nur auf den ersten Blick. Beide liegen auf der nördlichen Erdhalbkugel. Aber vieles andere ist halt unterschiedlich. Beide haben Gletscher, klar, das weiß man, und sind ziemlich spektakulär. Aber Spitzbergen ist viel internationaler. In Longyearbyen, dem größten Ort, leben fast 50 Nationalitäten. Grönland dagegen ist sehr stark indigen geprägt. Es gibt eine indigene Bevölkerung, kulturell ganz anders dadurch und hat enorm viel Bodenschätze. Die Kontroversen darum kennst du ja auch. Und hat eine koloniale Geschichte mit Dänemark, während auf Spitzbergen es nie eine indigene Bevölkerung gegeben hat. Und Spitzbergen ist auch politisch interessant, gehört zu Norwegen, ist aber entmilitarisiert. Auf Grönland gibt es US-amerikanische Militärbasen und Spitzbergen hat einen einmaligen internationalen Sonderstatus, auch extrem anders als Grönland.
Mhm. Wir haben es ja gerade schon festgestellt, Spitzbergen ist sehr dünn besiedelt. Wie sind die Menschen denn dort? Wie würdest du die beschreiben?
Ja, das Erstaunliche ist, dort ist niemand zufällig. Wenn du mit jemandem sprichst, die sagen dir, auf Spitzbergen wirst du nicht geboren, hier ziehst du hin. Also man geht dort zum Arbeiten hin. Alle Menschen, die du dort triffst, arbeiten dort als Tourguides oder als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, als Studenten. Es gibt dort die nördlichste Universität der Welt. Die Menschen sind dadurch, weil es eine kleine Community ist, extrem pragmatisch, sehr offen, sehr international. Die verschiedensten Religionen, Nationalitäten, die man dort findet. Und das schafft irgendwie eine ganz besondere Atmosphäre auch. Ein bisschen so wie so eine kleine Forschungsstation mit Kneipenanschluss.
Wie bist du denn in Kontakt gekommen mit den Menschen? Abends beim Bier oder wie funktioniert das?
Ja, erstaunlich einfach. Na klar, in der Kneipe, auch im Supermarkt. Da gibt es natürlich auch einen Supermarkt im größten Ort. Wenn du Kinder hast, dann triffst du die natürlich auch im Kindergarten oder im Schwimmbad oder in der Kirche. Also ganz verschiedene Orte, an die man in diesem sehr kleinen Ort Menschen trifft und die gern von sich erzählen, die sehr, sehr offen sind. Man geht dorthin, man braucht einander auch und das prägt doch die Atmosphäre sehr, sehr stark und das macht viele Gespräche auch sehr persönlich.
Und wir starten jetzt erstmal unsere Reise auf den wenigen Straßen von Longyearbyen inmitten von bunten Holzhäusern.
Svalbard is a beautiful place. I'd like to describe it as a moon.
Spitzbergen ist ein wundervoller Ort. Es sieht aus wie eine Mondlandschaft. Im Sommer ist es den ganzen Tag und die ganze Nacht hell. Im Winter bleibt es tags und nachts dunkel.
In the winter it's dark all day and all night.
Longyearbyen, 1300 Kilometer südlich des Nordpols. Wohin man auch blickt, kleine Berge mit abgeflachten Kuppen. Bäume, Fehlanzeige. Dafür ist die Luft klar und der Himmel im Sommer strahlend blau. Mit 63.000 Quadratkilometern ist Spitzbergen etwas größer als Kroatien und gehört zu Norwegen.
Ich bin der ranghöchste Vertreter Norwegens auf Svalbard, Gouverneur und Polizeichef zugleich.
Lars Föse empfängt uns in seinem Büro. Stolz zeigt er ein Foto mit Symbolkraft. Die norwegische Flagge wird feierlich gehisst. Neben ihm stehen Kronprinz Håkon, der Ministerpräsident und die Justizministerin. Der Anlass? Vor fast genau 100 Jahren, am 14. August 1925, trat der sogenannte Spitzbergen-Vertrag in Kraft. Für Norwegen war das mehr als eine symbolische Zeremonie, es ist eine Machtdemonstration. Völkerrechtlich gehört der Archipel zu Norwegen.
Unsere Arbeit lässt sich in mehrere Aufgabenbereiche gliedern. Wir betreiben die Such- und Rettungsbasis auf Svalbard mit zwei großen Helikoptern und Rettungsschiffen. Jährlich führen wir rund 70 Einsätze durch, zu Wasser und zu Land. Als Polizeichef leite ich ein Team von 10 Beamten, das etwa 250 Strafsachen pro Jahr bearbeitet. Es ist eine friedliche Gemeinschaft, aber wir tragen dieselbe Verantwortung wie die Polizei auf dem norwegischen Festland. Außerdem bin ich für Umweltschutz und kulturelles Erbe auf Svalbard zuständig.
So you have to take care of the environment and the cultural heritage on Svalbard.
Auf der Hauptinsel Spitzbergen liegen sowohl Longyearbyen, der größte norwegische Ort, als auch die russische, ehemals sowjetische Siedlung Barentsburg. Jahrzehntelang pflegten beide enge Beziehungen. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist das vorbei. Die touristische Zusammenarbeit, bis 2022 fester Bestandteil vieler Svalbard-Reisen, wurde weitgehend eingestellt. Nur ein paar Schritte vom Amtssitz des Gouverneurs entfernt steht die Svalbard-Kirche, ein modernes Gotteshaus aus Holz in warmem Rot mit Turm und breitem Schiff. Sif Limstrand ist hier Pastorin. Statt harter Holzbänke stehen vor dem Altar gemütliche Sessel, ein sozialer und kultureller Treffpunkt. Das vor allem ist die nördlichste Kirche der Welt. Ihre Gemeinde sei ganz anders, dynamischer als auf dem Festland, sagt Limstrand.
Was Svalbard und Longyearbyen so besonders macht, niemand landet hier zufällig. Wer an diesen Ort kommt, hat ein Ziel, einen inneren Antrieb. Das ist die Geschichte Svalbards, wie die vieler entlegener Orte der Welt. Menschen zieht es dorthin, wo noch etwas zu entdecken ist. Wir leben diese kulturelle Identität. Manche sagen, sie kommen wegen der Natur, aber sie bleiben wegen der Menschen.
Dienstags und sonntags hält Pastorin Sif Limstrand Gottesdienste auf Norwegisch ab. Da jedoch Menschen unterschiedlichster Nationalitäten und Religionszugehörigkeiten zusammenkommen, liegen Liedtexte und Bibelstellen auch in englischer Übersetzung aus. Ihre Kirche sei eine sehr persönliche Anlaufstelle für alle Bewohner Svalbards. Und die Türen stehen offen, tagsüber wie nachts.
This means that nobody tells you how to behave when you enter the church.
Das bedeutet, niemand schreibt einem vor, wie man sich beim Betreten der Kirche zu verhalten hat. Es ist eine Form der Demokratisierung des sakralen Raums. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, gibt es in unserer Kaminlounge bequeme Sessel, Bücherregale und Platz zum Verweilen. Man kann sich einen Kaffee oder Tee machen, eine Kerze anzünden, die Stille genießen, allein oder mit anderen. Wenn Menschen zu einem Gottesdienst oder einem Konzert kommen, sollen sie das Gefühl haben, das ist mein Raum. Sie sind keine Fremden.
I'm not a stranger.
Longyearbyen hat eine Einkaufsstraße, eine Schule, ein Krankenhaus, mehrere Kindergärten, Hotels und Restaurants, ein Kino, ein Schwimmbad, eine Post, das norwegische Polarinstitut, eine Hubschrauber-Rettungsstation und eine Tankstelle. Das Straßennetz umfasst nur 46 Kilometer. Keine Straße führt zu einem anderen Ort. Ohnehin gibt es mehr Schneemobile als Pkw. Die Inseln des Archipels sind, abgesehen von Longyearbyen, Ny-Ålesund und dem russischen Barentsburg, unbewohnt. Viele reisen hierher, um Natur unmittelbar zu erleben, sagt Tourismusmanagerin Isabel Johansen.
I think also for many visitors, you know, seeing glaciers and wildlife in person.
Für viele Besucher ist es etwas ganz Besonderes, Gletscher und Wildtiere mit eigenen Augen zu sehen, statt auf dem Bildschirm oder in Büchern. Das schafft ein tiefes, bleibendes Gefühl von Respekt für Natur und Umwelt. Und genau das, so hoffe ich, bleibt.
So I think and hope that that's what people take away from it.
Longyearbyen was great. The weather is unbelievable. We were having an extra tour in the morning that I know that for you is part of the.
Anfang der 1990er Jahre begann die norwegische Regierung, den Tourismus gezielt zu fördern. Bis dahin konnten Besucher nur auf Einladung anreisen. Heute kommen immer mehr, vor allem im Winter, wenn sich alles um die Nordlichter dreht. Zwischen dem Blau der Gletscher und dem Schwarz der arktischen Nacht tanzen grünlich-türkise Schleier über dem Himmel. Ein beeindruckendes Naturschauspiel, das man nie vergisst. Zurück im modernen Verwaltungsgebäude, das zugleich Polizeistation und Amtssitz von Gouverneur Lars Föse ist. Seine Zeit auf diesem multikulturellen Außenposten der Welt ist begrenzt.
In 2 Jahren muss ich aufs Festland zurückkehren als leitender Staatsanwalt in Tromsø. Auf Svalbard aber erlebe ich die friedliche Seite meines Berufslebens. Ich bin sehr froh, hier zu sein.
Michael, jetzt haben wir ja schon mal was von dem Alltag mitbekommen. Und wer sich das Ganze auch mal anschauen möchte, hier ein Tipp. Frühling auf Spitzbergen von Mare TV in der ARD Mediathek. Michael, wen hast du denn auf deiner Reise getroffen? Wer macht in Spitzbergen Urlaub?
Viele Touristen auf jeden Fall. Und zwar sehr unterschiedliche Typen, die man, wenn ich das so sagen darf, treffen kann. Das sind Abenteurer, das sind Naturfans, die die Natur erleben wollen, viele Kreuzfahrtgäste, die dort mit Schiffen hinkommen, Menschen, die auf der Jagd, in Anführungszeichen, nach den Nordlichtern sind, gerade im Winter. Der Tourismus hat enorm zugenommen und ist fast schon ein Problem. Es gibt fast schon zu viele Touristen dort. Und es kommt die ganze Welt dorthin, also Australien, Amerikaner, viele Asiaten. Du triffst dort Menschen wirklich aus der ganzen Welt, aber auch viele Norweger, die mal zum Wochenende oder für eine Woche nach Spitzbergen fahren für Abenteuerferien. Und gleichzeitig gibt es viele junge Leute eben auch, viele junge Leute, die dort arbeiten als Tourguides oder dort studieren, die nördlichste Universität der Welt, die sich dort befindet, und viele Wissenschaftler, die deswegen auch dort sind, die dort Klimaforschung betreiben. Also ich fand es spannend, diese Gleichzeitigkeit von ganz unterschiedlichen Menschen, die dorthin kommen mit sehr, sehr unterschiedlichen Interessen. Für die einen ist es Urlaub, für die anderen Alltag oder Arbeitsplatz.
Was muss man denn für eine solche Reise mitbringen, außer jetzt sehr warmen Klamotten?
Ja, gut, dass du das sagst, Klamotten sowieso. Ich würde sagen Respekt. Respekt vor der Natur, die man dort trifft, vor den Menschen, die dort leben. Und auch ein bisschen vor den Regeln, die man dort einhalten muss. Denn du hast das erwähnt, es gibt dort Eisbären. Außerhalb der Orte ist es verpflichtend, dass jemand dich begleitet mit Gewehr im Falle eines Falles. Spitzbergen ist kein Ort für Selfie-Tourismus. Man muss schon ein bisschen Vorsicht mitbringen. Und die Arktis ist kein Erlebnispark. Aber wenn man sich darauf einstellt, dann ist es ein ganz wunderbarer Ort. Wie ich finde, einer der schönsten Orte der Welt, faszinierend, mit den Tafelbergen, einzigartig.
Wie ist es denn immer im Dunkeln zu sein?
Ganz besonders, das muss man mögen. 24 Stunden Nacht, 24 Stunden Dunkelheit ist sehr besonders. Man sitzt mit Menschen dann zusammen, die in Anführungszeichen dort Lebenden treffen sich, die stricken gemeinsam, die trinken nicht nur ein Bier. Andererseits ein unglaublich interessantes Phänomen, wenn du dann Vollmond hast, dann ist es eben nicht dunkel dort. Dann erstrahlt der Schnee, die Gletscher, die du in der Entfernung sehen kannst, ganz eigentümlich und natürlich wunderbar. Und dann die Nordlichter dazu, du kannst dir vorstellen, das ist sehr, sehr besonders.
Magisch. Wie kommt man denn dorthin nach Spitzbergen? Es ist ja nun sehr weit weg. Wie lange dauert das denn?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Am einfachsten mit dem Flugzeug. Es ist Spitzbergen in Longyearbyen, hat tatsächlich den nördlichsten Flugplatz der Welt, wo Linienmaschinen hinfliegen. Also sehr einfach. Wenn man mit einem Kreuzfahrtschiff kommt, auch das gibt es, die Hurtigrouten, viele werden das kennen, können dort auch mit Kreuzfahrtschiffen hinfahren. Die machen dort Touren um Spitzbergen herum. Das ist natürlich einfacher. Man kann auch mit den Postschiffen dorthin fahren. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Und dann vor Ort, kann man da überhaupt rumreisen? Gibt es überhaupt Straßen?
Es gibt Straßen, aber die enden wirklich am Ortsrand. Danach kannst du eigentlich nur mit dem Schneemobil fahren oder mit Husky-Schlitten. Das wird dort auch angeboten für die Touristen. Die Straßen enden in Longyearbyen. Du kommst nicht von einem zum anderen Ort. Es gibt ja nur noch wenige Orte dort. Wenn du dort reist, dann eben halt mit dem Schneemobil im Winter oder mit den Schnellbooten, wo du an der Küste entlangfahren kannst, um Vögel zu beobachten oder Fische, Tiere an oder andere abgelegene Orte. Das sind so die Möglichkeiten.
Und es gibt nicht nur jede Menge Natur dort oben, sondern es wird auch eine Menge Wissenschaft betrieben auf Spitzbergen. Michael Marek war für uns in der arktischen Schatzkammer.
Wir stehen oberhalb des kleinen internationalen Flugplatzes von Longyearbyen. Dort, wo früher Braun- und Steinkohle abgebaut wurden, öffnet sich heute ein herrlicher Blick auf die Umgebung. In der Ferne breiten sich mächtige Gletscher aus, die rund 60% der Fläche Spitzbergens bedecken. Stille. Plötzlich ertönt das tiefe Dröhnen einer Kühlanlage. Von außen ist nur das schmale betonierte Eingangsportal sichtbar, das aus dem Berg wächst. In silbernen Lettern aus Metall steht dort Svalbard Global Seed Vault, weltweiter Saatguttresor Spitzbergen. Tief im Plateau Berget, dem Tafelberg oberhalb Longyearbyens, liegt eines der wichtigsten Projekte zur Sicherung der globalen Ernährung. Ein Mitarbeiter der Saatgutbank öffnet die schweren Flügeltüren aus Stahl. Die Aufgabe des Tresors? Die Vielfalt an Saatgut zu bewahren. Die norwegische Regierung ließ die Einlagerungsstätte errichten und 2008 in Betrieb nehmen. Seitdem werden hier Wildbohnen aus Costa Rica gelagert, Tomaten aus Deutschland, Kichererbsen aus Nigeria, Mais aus den USA oder Reis aus Indien. Über 1,3 Millionen Samenproben von mehr als 6.300 Pflanzenarten.
Wir Wissenschaftler nennen das genetische Ressourcen unserer Nutzpflanzenvielfalt. Also da geht es um alte Sorten, auf Englisch heißt es auch Landraces, also Material, das von Bauern über Jahrtausende hinweg gezüchtet und entwickelt wurde. Das wird da oben eingelagert, um diese Nutzpflanzenvielfalt aufzubewahren und für zukünftige Generationen zur Verfügung zu stellen.
Sagt der Biologe Hannes Dempewolf vom Welttreuhandfonds für Kulturpflanzenvielfalt. International bekannt als Global Crop Diversity Trust. Die unabhängige Organisation mit Sitz in Bonn betreut den Saatguttresor auf Spitzbergen. Nach etwa 10 Metern folgt die zweite Stahltür. Dahinter führt ein röhrenartiger, 120 Meter langer Tunnel, sanft abfallend, tief in den Berg. Das Neonlicht spiegelt sich auf dem weiß gestrichenen Boden. In den 3 Tresorräumen zeigen digitale Temperaturmesser minus 17,9 Grad Celsius. Diese Kälte und die niedrige Feuchtigkeit reduzieren die Stoffwechselaktivität, Das Saatgut bleibt so über Jahrzehnte, teils Jahrhunderte keimfähig. Weizen kann bis zu 1200 Jahre, Rettich rund 80 Jahre überdauern.
Was ganz wichtig ist, ist, dass dieser Seed Vault tatsächlich nur ein Backup ist. Also es ist nur eine Sicherheitskopie von den aktiven Samenbanken auf der Welt. Und das sagt man, da gibt es so rund 1750 Samenbanken. Die meisten Länder haben ihre eigenen nationalen Samenbanken und dann gibt es 11 internationale Samenbanken auch.
Im Global Seed Vault lagert überwiegend Saatgut wichtiger Kulturpflanzen und Landrassen. Bohnen aus Kolumbien, Hirse aus Usbekistan und Kartoffeln aus Peru. Am häufigsten vertreten ist Weizen, gefolgt von Reis, erklärt der Direktor des Global Crop Diversity Trust, Stefan Schmitz.
Unsere Aufgabe als Crop Trust besteht darin, diese Bewahrung in den nationalen und regionalen Genbanken, aber auch die Einlagerung der Sicherungskopie in der Arktis für den globalen Süden zu übernehmen.
Spitzbergen wurde aus mehreren Gründen als Standort gewählt. Das Klima ist natürlich kalt, der Archipel entmilitarisiert und der nördlichste Punkt der Erde, der per Linienflug erreichbar ist. Norwegen führt keine Kriege, betreibt keine Atomkraftwerke und genießt weltweit Vertrauen.
So, Michael, Sommer oder Winter, was sagst du? Entweder es ist immer hell oder es ist immer dunkel. Wann sollte man da am besten hinfahren?
Schwer zu sagen, vor allem wenn man begeistert ist. Und ich bin davon begeistert. Aber es hängt bestimmt vom Typ ab. Wenn man im Sommer reist, ist es natürlich landschaftlich ganz toll, weil man sieht alles in weiter Entfernung. Die Luft ist so unglaublich klar. Und das Phänomen, dass die Sonne über dir kreist, in einem ganz kleinen Kreis, 24 Stunden am Tag und sich quasi nicht bewegt, das ist schon sehr eindrücklich. Der Winter, wir haben schon drüber gesprochen, ist vielleicht emotional viel intensiver aufgrund der Dunkelheit, der Polarnacht und der Stille vielleicht auch, die man dann erleben kann. Also beides sind Extreme und genau das macht Spitzbergen aus. Und da muss man wahrscheinlich für sich gucken, was man am liebsten mag. Vielleicht fährt man noch zweimal hin, einmal im Sommer und einmal im Winter.
Genau, das wäre das Beste. Wenn man Arktis hört, dann denkt man sofort natürlich auch an den Klimawandel und die schmelzenden Pole. Wie präsent ist denn der Klimawandel dort oben im Norden?
Ganz nah. Die Wissenschaftler, mit denen wir gesprochen haben, die sagen dir, dass dort im Verhältnis zum globalen Durchschnitt die Erderwärmung vierfach ist. Also die Gletscher schrumpfen, das kann man dort auch beobachten. Der Permafrost taut, Lawinen nehmen zu, in Longyearbyen hat es sogar schlimme Lawinen gegeben in den letzten Jahren, das Wasser um Spitzbergen erwärmt sich, es tauchen neue Fischarten auf im Gebiet um Spitzbergen, die dort gar nicht hingehören. Also der Klimawandel ist kein abstraktes Zukunftsthema dort, sondern Alltag. Und vielleicht sehr viel stärker Alltag, als wir ihn bei uns empfinden. Und das sagen eben halt auch die Wissenschaftler Spitzbergen. Und deswegen arbeiten die dort und forschen dort auch, ist wie ein Frühwarnsystem für unseren Planeten insgesamt.
Mhm. Eine Reise nach Spitzbergen ist ja auch eine Reise ins Extreme. Das haben wir von dir gehört. Und die setzen wir jetzt fort mit Michael Marek.
Die MS Trollfjord hat im kleinen Hafen von Ny Ålesund festgemacht. Rund 500 Kreuzfahrttouristen strömen in den winzigen Ort, der aus wenigen Schotterstraßen besteht, 2 Dutzend Holzhäusern, einem Denkmal für die Polarexpedition von 1926, einem Hotel und einem kleinen Laden. Dort gibt es Chips, Norweger Pullover und bunte Postkarten. Alles wirkt bescheiden, ist aber von globaler Bedeutung. Ny Ålesund ist heute ein internationales Zentrum der Klimaforschung. Knapp 12 Länder betreiben hier eigene wissenschaftliche Stationen. Norwegen stellt die Infrastruktur bereit unter einer Bedingung. Alle Forschungsergebnisse müssen öffentlich zugänglich sein, erklärt Åsne Dolphe-Meyer, ehemalige Mitarbeiterin des norwegischen Staatsunternehmens Kings Bay.
Kings Bay owns and operates the whole town.
Kings Bay betreibt die ganze Siedlung, im Grunde wie ein Hotelbetrieb für Wissenschaftler. Wir stellen nicht nur Unterkunft und Verpflegung bereit, sondern auch Ausrüstung, Arbeitsräume, Boote, Schneemobile und Gewehre. Kings Bay ist staatlich norwegisches Eigentum. Unsere Aufgabe ist es, die Infrastruktur für Forschung zu gewährleisten.
So we are here to provide facilities for research.
Im Winter leben hier nur etwa 45 Menschen. Die Hälfte arbeitet für Kings Bay und stellt Versorgung, Logistik und den Erhalt der Denkmäler sicher. Früher war New Ålesund ein Kohlebergwerksdorf. Die Überreste sind bis heute sichtbar. Besucher können das Museum und das historische Telegrafenamt besichtigen, erklärt Expeditionsleiter Leonard Haber.
Diese Relikte, die wir hier noch sehen, das ist von der Zeit, wo Neu-Ålesund noch eine Grubenstadt war, also eine Stadt, wo man Kohle abgebaut hat. Und hier sehen wir noch immer diese denkmalgeschützten Pipelines oder Rohre, diese Kanäle, wo man eben das Wasser geleitet hat. Das war sowohl Frischwasser als auch Schmutzwasser. Und das ist jetzt der Eisenmast, wo Roald Amundsen sein Luftschiff angekettet hat. Das war nämlich der letzte Halt, bevor er dann zum Nordpol aufgebrochen ist. Er war nicht der Erste, der den Nordpol erreicht hat, aber eben per Luftschiff mit dem Italiener Umberto Nobile.
Heute steht nahe des kleinen Rollfelds für Propellermaschinen ein Radioteleskop, das die Bewegung der Kontinentalplatten misst. Die Antennen sind so empfindlich, dass Mobiltelefone und Bluetooth verboten sind. Dafür verfügen die Forschenden über einen Glasfaseranschluss, einen der schnellsten Internetzugänge der Arktis. Fast alle, die hier leben, sind Wissenschaftler. Viele bleiben nur im Sommer, andere bis zu 2 Jahren, auch während der monatelangen Polarnacht. Seit Jahrzehnten laufen Messreihen, kommuniziert wird traditionell per Funkgerät. Ozeanografin Oyan Erbo leitet eine Forschungsbasis.
La station franco-allemande AVIPEV résulte de l'union de AVI.
Die französisch-deutsche Station wurde 2003 gegründet, um gemeinsame Projekte zu ermöglichen, logistische Ressourcen zu bündeln und Kosten zu senken. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern funktioniert hervorragend. Ziel ist es, die Entwicklung des arktischen Klimas langfristig zu untersuchen.
Ein Schwerpunkt liegt auf den Folgen des Klimawandels. Luft und Wasser der Arktis erwärmen sich bis zu 4-mal schneller als im globalen Durchschnitt. Täglich wird ein Wetterballon gestartet, der Echtzeitdaten liefert. Gleichzeitig wächst der Tourismus auf Spitzbergen rasant. 2004 zählte man rund 20.000 Übernachtungen, 2024 schon 120.000. Die begrenzte Infrastruktur bringt Probleme, vor allem der Müll. Verständnis dafür fehlt den meisten Besuchern, sagt Oyan Erbo.
Das ist umso frustrierender, all die Touristen zu sehen, die ins Dorf kommen, ohne über die Folgen ihres Besuchs nachzudenken. Manche fragen sogar, wann denn auf Svalbard Wein angebaut wird.
Alle 2 Tage spuckt ein Kreuzfahrtschiff Touristengruppen aus. Für 3 Stunden schlendern Besucher durch das ehemalige Bergwerksdorf, stets begleitet von bewaffneten Guides, denn in der Umgebung leben Eisbären. Kim Holmén, internationaler Direktor des norwegischen Polarinstituts in Longyearbyen, warnt vor dem zunehmenden Schiffsverkehr und den Risiken für das empfindliche Ökosystem.
Ich habe viele Veränderungen beobachtet auf Spitzbergen. Der Gletscher, auf dem wir hier gerade stehen, ist dramatisch geschrumpft. In den letzten Jahren hat er mindestens 10 Meter Eisdicke verloren. Der Permafrost taut auf, Flora und Fauna verändern sich. Im Frühjahr schmilzt der Schnee deutlich früher. Und noch dramatischer ist die Erwärmung im Winter. Sie führt zu häufigeren Niederschlägen und sogar Lawinen.
New Ålesund ist ein Fenster in die Zukunft unseres Planeten. Hier erleben Forschende die Folgen des Klimawandels in Echtzeit, während die Erinnerung an die früheren Polarforscher und Bergleute lebendig bleibt. New Orleansund ist faszinierend, beunruhigend und unverzichtbar für das Verständnis unseres Klimas.
Michael, letzte Frage. Ist Spitzbergen denn wirklich eine eigene Reise wert oder sollte man die Insel eher im Rahmen eines Norwegen-Trips besuchen? Was empfiehlst du denn?
Also, ich würde ganz klar sagen, Spitzbergen für sich. Eine Reise nach Spitzbergen. Der Archipel ist kein Anhängsel für eine Norwegen-Reise, sondern eine ganz eigene Welt. Und wenn man dorthin reist, sollte man sich eher Zeit nehmen. Longyearbyen hat eine wunderbare, interessante Geschichte. Der Bergbau, wir haben schon drüber gesprochen. Man kann dort stillgelegte Bergwerke besuchen, Museen besuchen. Man kann diese Alltagserfahrungen, die aus dieser Zeit stammen, machen. Zum Beispiel in allen öffentlichen Gebäuden gibt es Filzpantoffeln. Man muss dort seine Schuhe ausziehen und schlüpft dann in diese Filzpantoffeln. Klar, weil man den Kohledreck nicht in die Häuser reinschleppen sollte. Aber das gibt eine schöne Atmosphäre und das sollte man auch irgendwie genießen. Ja, die Naturerlebnisse haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, man kann zum Beispiel mit dem Schnellboot nach Svea fahren. Das ist einer der wichtigsten Bergbauorte auf Spitzbergen. Seit 2017 ist dieser Ort stillgelegt und die norwegische Regierung hat entschieden, diesen Ort zu renaturieren. Das heißt, wiederherzustellen und nicht als Lost Place touristisch zu vermarkten. Also sehr spannend. Also ich würde sagen, Spitzbergen ist kein Reiseziel zum Abhaken auf einer Reise durch Norwegen, sondern man sollte sich Zeit nehmen. Und ich glaube, der Ort, der Archipel funktioniert am besten, wenn man ein paar Tage mitbringt.
Also der Funke der Begeisterung ist auf jeden Fall auf mich übergesprungen. Tatsächlich würde ich auch sehr gerne mal dorthin fahren. Vielen, vielen Dank, Michael Marek, mit dem wir heute ins Arktische Meer nach Spitzbergen gereist sind. Und das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören heute Marion von Klarenau, Christoph van der Werf, die Redaktion hatte Udo Schmidt und ich bin Claudia Sarre.
Ein Podcast von NDR Info.